Hey, Ente.
Andreas.
Wir nehmen endlich wieder Aran-Folgen auf.
Boah, es kommt mir vor, als wären es Monate? Das passt sogar.
Ich glaube, es ist anderthalb Monate.
Wir hatten Sidequests-Folgen, da waren wir sehr fleißig in letzter Zeit.
Reich ohne Namen, ja, haben wir vor kurzem aufgenommen, beide die.
Genau, Reich ohne Name. Davor.
Titans, glaube ich.
Genau, Titans. Dann hatten wir noch Western Fantasy. Dann sind
da ist viel passiert. Dafür haben wir Aran viel liegen lassen.
Ja, und dann muss man auch noch sagen, ja, Freunde, haltet euch fest, wir haben Urlaub gemacht.
Stimmt. Ja, Urlaub war auch noch.
Ja.
Letzte Woche war schwierig, wegen Arbeit. Und zip, zap, sind mal anderthalb Monate rum. Und wir lesen jetzt endlich Orks weiter.
Boah. Wurde auch Zeit.
Ja, ne?
Ja.
Also ich muss mich auch ein bisschen wieder einfinden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ja. Genau. Dann ist die Frage, ist der Einstieg durch unseren lieben Gefährten hier, unseren lieben Grimm, noch besser geworden?
Oder hat er es versaut? Das müssen wir heute rausfinden.
Oh, weia, jetzt bin ich mal gespannt.
Uiuiuiuiui.
Es wird grimmig.
Es wird grimmig, ja. Das stimmt. Grimm guckt auch grimmig auf dem Cover.
Mhm.
Kann er auch sein, denn wir merken auf den ersten Seiten, dass er auf der Flucht ist vor Kopfgeldjägern. Und im Off-Text erzählt er uns, dass er aus einer Art Gefängnis scheinbar geflohen ist,
ja,
wo er jetzt 30 oder 20 oder 10 Jahre gesessen hat.
30.
Zumindest war er für 30 verurteilt. Wir erfahren später im Band, dass er 10 oder 20 Jahre gesessen hat. Er weiß es selber nicht so genau.
Ah, gut, wenn ich 20 Jahre im Bau sitze, dann wäre mir die Zeit, glaube ich, auch.
Sagen wir lange.
Lange.
Er hat lange im Dunkeln gesessen, wurde scheinbar gequält, warum auch immer, und ist jetzt gerade auf der Flucht. Hinter ihm her ein Haufen Kopfgeldjäger. Grimm ist unser Ork, den man auch auf dem Cover sieht. Er ist groß, würde ich sagen.
Mhm.
Aber er sieht auch sehr alt aus. Er hat ein sehr faltiges Gesicht.
Ja, sitzt mal 20 Jahre im Bau. Ich glaube, dann wärst du auch eine Ecke älter.
Ja, absolut. Absolut wäre ich. Ich fühle mich so schon alt ohne Bau.
Mhm.
Er lockt die Kopfgeldjäger in eine Falle in einem Torhaus.
Richtig.
Also er versteckt sich hinter der Ecke, lässt das Gitter herunter, sobald die auch drin sind. Und auf den geringen Platz, den er denen dann lässt, hat er halt die Oberhand. Weil er ist deutlich größer als der Kopfgeldjäger und schlägt die tot und reißt die kaputt.
Eine Flucht nicht möglich.
Für die Kopfgeldjäger? Nee.
Ja.
Er wiederum flüchtet danach schon vom Ort des Geschehens.
Mhm.
Und wir sehen, wie er in den Schnee hineinläuft, in eine sehr kalte Landschaft scheinbar.
Ja, es ist die Flucht Richtung Norden, ne?
Es ist scheinbar die Flucht Richtung Norden. Und weil das so schön ist bei Aran, kriegen wir auch eine Rückblende.
Yay!
Noch nie gesehen.
Was?
Zu erkennen an den Sepia-Farben, wie wir irgendwann mal gelernt haben.
Sepia bedeutet immer Vergangenheit.
Ja. Und da sehen wir so ein bisschen die Kindheitstage, wie er scheinbar von seiner Mutter in der Wildnis zurückgelassen wird. Verloren geht, man weiß es nicht und von Wölfen bedroht wird.
Ja.
Und das ist alles, was wir erfahren, weil dann bewegen wir uns wieder in der Zeit nach vorne. Es ist wieder Farbe da. Anderes Szenario, auch im Norden, im tiefen Norden, sehen wir eine Karawane aus Reittieren und einem großen, ich möchte schon sagen, Schiff.
Ja, dachte ich auch.
Das von Elefanten sind es nicht.
Nee.
Mammuts sind es auch nicht. Aber es ist das hässliche Baby, das beide bekommen würden.
Mhm.
Gezogen wird. Also große Tiere mit Rüsseln, aber auch mit Fell, mit großen Hauern, die vorne vorgespannt sind und halt dieses Schiff durch das Eis ziehen.
Richtig.
Und wir lernen dann sofort einige Figuren kennen, alles Menschen, die auf diesem Schiff unterwegs sind. Wir haben den Captain, der seinem Bruder nacheifert. Der ist nämlich nach der Schlacht der Ghule und so, also wir wissen schon mal, wo wir uns zeitlich befinden, Richtung Aspen, Richtung Norden gegangen. Wenn wir uns zurückerinnern, Aspen ist so einer der ersten Städte, wo die Ghule eingefallen sind, wo das Ganze so ein bisschen gestartet ist.
Genau.
Ein Haupthandlungsort auch des Finales. Und er ist dahin unterwegs, um Schätze zu bergen. Also da ist dieser riesige Krater entstanden, wir erinnern uns vielleicht.
Mhm.
Und dieser riesige Krater hat halt Erdschätze freigelegt.
Genau.
Und die sehen jetzt die große Chance darin, diese Schätze zu bergen.
Richtig.
Und der Captain hat die Hälfte seines Vermögens geopfert, um diese Karawane zusammenzubekommen und diese Reise zu unternehmen. Da gehören mehrere Figuren mit dazu. Und das Wichtigste ist eigentlich zu wissen, da ist auch einer mit dabei, ein verwegener Typ, der eigentlich unbeliebt ist, weil er gilt als unehrenhaft. Und der hat halt seine Söldner quasi mit dabei. Die sind da als Beschützer für die ganze Karawane.
Ja.
Und mit dabei ist seine Tochter. Die wird auch noch wichtig. Ansonsten drumherum, da ist eine Frau dabei. Ich habe schon wieder vergessen. Solai. Ja, Solai hieß sie, glaube ich.
Syl die Tochter, Solai die, genau, die Frau.
Genau, ja. Genau, dessen Funktion habe ich noch nicht so ganz verstanden. Dann ist noch der Captain des Schiffes mit dabei. Der so, eigentlich so ein bisschen angibt, wie das Schiff zu steuern ist und halt deren Mannschaften. Und ich glaube noch irgendein Hauptmann, aber es ist eigentlich auch egal.
Eine wilde, bunte Truppe.
Eine wilde, bunte Truppe, die sich irgendwie zusammen auf den Weg gemacht hat. Der Captain finanziert das Ganze und das hält er auch allen immer wieder vor. Also wenn die irgendwas machen wollen oder nicht machen wollen, sag er, aber ich bezahle dich doch. Und das ist so sein Hauptargument, um irgendwie einen Willen zu bekommen.
Ja.
Joach ist dieser verwegene Typ mit seinen Söldnern.
Mhm.
Der wurde vorgeschickt, um zu sagen, hier, such mal, wo wir übernachten können. Und der hat eine Ecke gefunden, wo auch ein Wald ist. An dem Wald wollten sie ganz gerne ihre Holzvorräte auffüllen. Und sie wollen da ganz gerne die Nacht verbringen. In aller Ruhe. Sie schlagen also quasi ihr Lager auf. Was schon beeindruckend aussieht und auch zeigt, wie groß dieses Schiff eigentlich ist.
Ja.
An diesem Wald, da kommt die Tochter des Captains auf die Idee, wisst du was? Ich gehe den mal erkunden.
Immer eine gute Idee, alleine in den Wald zu gehen.
Total gut. Der Captain wird auch schnell nervös und zwischen Joach und der Solai scheint eine ganz schön angespannte Stimmung zu sein, wie wir erfahren. Warum, wissen wir nicht. Sie bedrohen sich aber mit Schwertern. Die Tochter wird auch gefunden. Leider hat Grimm, unser Ork, in dem Moment aber seine Hand um ihre Kehle.
Snacky.
Genau. Grimm stark angeschlagen, weil halt noch von diesen Kopfgeldjägern vor kurzem gejagt und hat noch überall Pfeilspitzen und hat sich nicht so richtig im Griff und hat grundsätzlich mal Angst vor den Menschen und die Menschen mögen ihn auch nicht. Also es ist sofort... Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er die Hand um die Kehle hat, aber auch so wird klar, die Menschen mögen keine Orks.
Richtig, überdeutlich. Schlechten Ruf.
Und die machen dann Handel, er tut der Tochter nichts, dafür pflegen sie ihn. Also gesund.
Klingt ja nett.
Klingt nett. Und das wird dann auch so gemacht. Er darf dann an Bord des Schiffes und ein Mensch, der da gar keinen Bock drauf hat, darf ihm die Pfeilspitzen aus der Haut zuseln.
Ja. Wir müssen auch nochmal betonen, ne, wie es für jeden, der gepflegt werden muss, als Standard ist, kriegt er natürlich dann auch nochmal hier so eine
Halskrause. Ja.
Genau, so eine Halskrause. Der wird in Ketten gelegt.
Genau, der wird in Ketten gelegt. Und die Tochter des Captains beobachtet das auch und versteht das irgendwie alles nicht. Sie nähert sich ihm auch und begutachtet ihn und reicht ihm auch ein Tuch, um irgendwie Blut, glaube ich, wegzumachen. Also sie hat so ein bisschen Mitleid mit ihm.
Genau, weil da der Stand der Dinge ist, dass er die Nacht vermutlich nicht überleben wird.
Genau, genau. Also er geht davon aus, die Nacht nicht zu überleben. Alle anderen auch. Die wundern sich, dass er überhaupt noch lebt bei den schweren Verletzungen, die er hat. Und dann fängt er aber auf mal an zu glühen, so zu leuchten und so einzelne Male auf seinem Körper scheinen zu leuchten.
Mhm.
Und die Wunden schließen sich. Und die Tochter erschrickt, die noch bei ihm ist. Und gleichzeitig kriegen wir eine Rückblende in seine Kindheit zu diesem Moment mit den Wölfen. Und wir erfahren, dass er von den Wölfen nicht angegriffen, nicht aufgefressen wird, sondern dass jemand anderes ihn einsammelt. Eine mysteriöse Gestalt.
Mhm.
Und ihn in einen Turm bringt. Wieder raus aus den Sepiafarben zurück. So läuft's. Die Karawane zieht weiter und wir erfahren, dass Joach mit seinen Leuten eigentlich geplant hat, am Ende die Karawane zu überfallen. Also sobald sie am Ziel angekommen sind, genug Gold haben und alles passiert ist, die zu überfallen. Sie haben aber erfahren, dass es für den Ork auch nochmal eine Belohnung gibt.
Ja, nicht zu knapp.
Sein Handlanger ist eigentlich dafür, auch den Ork zu köpfen und den Kopf mitzunehmen und die Belohnung einzusammeln. Joa sagt aber, nein, das lohnt sich nicht, das machen wir nicht. Das große Ganze ist mehr wert, da kriegen wir mehr raus.
Mhm.
Ich gebe mich doch nicht mit ein bisschen Kleingeld für den Ork zufrieden, lass den in Ruhe. Und er bekommt schon so die ersten Drohungen von seinen Leuten, dass er sich zu viele Gedanken macht. Er sollte mal mehr für Ergebnisse sorgen.
Teamarbeit wird großgeschrieben bei der Meute.
Ja. Der Captain des Schiffes und Solai beobachten das ein bisschen und trauen ihnen nicht.
Ja.
Also die halten da sowieso nicht viel von, dass die mit dabei sind, aber viel dagegen machen können sie auch nicht. Denn der Finanzier des Ganzen ist halt dafür, dass sie dabei sind. Die Tochter wiederum nähert sich wieder dem Ork am nächsten Tag und ist nicht nur verwundert, dass er komplett geheilt ist, sondern sie macht ihm auch klar, ich habe keine Angst vor dir. Und der Ork macht ihr aber klar, aber du solltest Angst vor mir haben.
Ja.
Das ist ein guter Schutzmechanismus.
Ja.
Auch dann gibt es wieder eine Rückblende in seine Zeit, was er im Turm erlebt, und wir erfahren, dass er quasi zu einem Krieger ausgebildet wird.
Richtig.
Und für diese Ausbildung selbst seine Brüder, die auch in diesem Turm sind, töten muss, was ihm gar nichts ausmacht. Wir sehen immer einen sehr großen Ork, seinen Ausbilder, und wir sehen eine hagere Gestalt, die scheinbar der Meister dieses Turms ist.
Richtig.
Und dann kommen wir an die wunderschöne Stelle mit diesem riesigen Riss.
Ja, wir sind zurück in der farbenfrohen Gegenwart.
Farbenfroh.
Okay, es ist eisig.
Ja, aber in der Gegenwart, du hast recht. Und da sehen wir genau den Riss, den wir kennen, von Aspen, da wo Lana Wind ihn quasi in die Landschaft gerissen hat. Und eine Brücke, die über diese Schlucht führt, wo scheinbar das ganze Schiff und so rüber soll.
Puh, 4 riesige Elefanten, ein Schiff, mehrere Pferde, mehrere Menschen.
Genau.
Knackig.
Es werden auch einige vorausgeschickt, die sollen die Seile prüfen und ob noch alles in Stand ist, bevor man sich darauf begibt, aber der Plan ist, darüber zu gehen. Und der Captain hat mittlerweile irgendwie Angst um seine Tochter, hat wohl auch mitbekommen, dass die beim Ork war, und daher kriegt sie so Hausaufgaben, die sie machen muss. Bevor sie die nicht fertig hat, muss sie im Zimmer bleiben.
Ja, man kennt es von unseren Eltern.
Ja, man fühlt sich sehr zurückversetzt. Und einige dieser Söldner haben jetzt doch für sich beschlossen, dass man sich doch das Geld für den Ork schon holen könnte.
Mhm.
Da muss man ihren Anführer gar nicht für fragen, sondern das Geld liegt doch quasi unten im Schiff. Der Kropf muss ab, dann kann man das Geld einsammeln.
Ja, man muss nur zugreifen.
Genau. Also machen sie sich auf, den festgeketteten Ork zu überfallen. Versuchen es auch, kriegen aber ordentlich auf die Nase.
In geschwächter Form. Sie haben ihn nämlich vorher sein Essen ja mit
Stimmt, sie haben vorher sein Essen mit Drogen versetzt.
Ja.
Damit er möglichst schläfrig ist. Deswegen schafft er es nur, die Nase zu brechen. Und natürlich hat die Tochter ihre Hausaufgaben nicht gemacht, sondern unterbricht das Spektakel. Und stellt die Männer zur Rede, die sagen, wir wollen ihm nur sein Essen bringen. Und sie fragt, welches Essen? Ihr habt gar keins dabei. Und daraufhin ziehen die Männer erstmal ungeklärter Dinge ab. Der Ork ist gerettet, hat einen gewissen Respekt für das junge Mädchen entwickelt, vielleicht sogar eine gewisse Zuneigung, kann das aber nicht so zeigen und fordert sie auf, ihn freizulassen, was sie aber auch nicht machen kann. Daraufhin versucht er selber irgendwie freizukommen, aber da reißt zumindest die Kette. Das schafft er. Währenddessen hat das Schiff es über die Brücke geschafft und auf der anderen Seite sind aber die Überreste einer anderen Karawane zu sehen.
Der Bruder.
Genau, da ist sehr schnell klar, oh, die Karawane des Bruders sind alles in Trümmern. Ja, so das, es liegen Schwerter, es sieht noch nach Schlacht aus, die irgendwie geschlagen wurde. Und auch bei näherer Betrachtung, das machen sie dann relativ schnell, sieht man, dass das Schiff auch in 2 Hälften gebrochen ist. Es muss eine riesige Kraft gewesen sein, die das gemacht hat. Man kann sich's aber nicht so richtig erklären. Und man macht sich auf die Suche nach dem Logbuch, wo vielleicht ja drin geschrieben steht, was passiert ist.
Ja.
Und das Logbuch sagt nicht viel aus. auch nicht über die Bedrohung. Man ist sich aber sicher, dass man hier eigentlich schnell wieder weg möchte.
Mhm.
Aber zu spät.
Zu spät. Der Sturm.
Genau, der Sturm ist da. Ein Sturm ist da. Es gibt ja nicht nur den Sturm. Und gleichzeitig werden sie aber auch überfallen. Und zwar von dem, was vorher auch da war. Der Ork hat es geschafft, sich zu befreien, kommt auch an Deck. Der Captain möchte ihn ganz gerne erschießen lassen. Aber der Finanzier sagt nein. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Mache ich auch. Ihr erschießt ihn nicht. Und in dem Moment werden sie von einer Art riesigen Affen überfallen.
Nicht irgendein Affen, das ist ein Gorilla.
Ein Gorilla. Ja, und dann wird auch die Bedrohung klar. Es ist nämlich nicht nur ein Gorilla, es sind mehrere, die auch dieses Schiff überfallen. Und das dürften auch die Viecher sein, die die andere Karawane überfallen haben.
Riesig.
Die sind wirklich groß.
Ja, riesig, gepanzert, wild.
Genau. Die Meute macht sich also auf den Weg nach Aspen, in die Stadt, hinter die Stadtmauern, um da Schutz zu suchen. Sie haben wohl Leute dabei, die früher in Aspen gelebt haben vor den Ghoul-Angriffen. Sie wissen also ziemlich genau, wo sie hin müssen. Mhm. Und die Gruppe, die überlebt, macht sich in der Waffenkammer breit. Das ist das Gebäude, das kennen wir auch schon.
Richtig.
Das ist dieses große, hohe in der Mitte der Stadt.
Genau.
Mit Schießscharten und nur einem Eingang. Und
ja, vielleicht, wir erinnern uns, Blauelfen, Band 2.
Zwei war es, ne? Ja, zwei. Ja, genau. Ja. Und genau in den Gemäuern machen sie sich auch wieder breit. Sie beschließen, kein Feuer anzumachen, um sich nicht zu sehr zu verraten, wo sie sind. Dass die Affen zumindest die ganze Stadt durchsuchen müssen und gucken, was für Vorräte noch da sind. Die Gruppe ist mittlerweile ziemlich ausgedünnt.
Mhm.
Also zumindest, was die Mannschaft angeht.
Große Verluste.
Ja, unsere Hauptfiguren sind natürlich noch alle dabei.
Yeah.
Ja. Und wir erfahren jetzt auch, was zwischen der Solai und dem Johann, dieser Johann,
mhm.
Dass die beiden schon mal was miteinander hatten und er dann einfach verschwunden ist, weil er erfahren hat, dass sie eine Halbelfin ist und wahrscheinlich schon eher 100 Jahre alt ist als 20.
Hat sich gut gehalten.
Findet er auch. Sie vollziehen dann auch mal sofort ihren Beischlaf.
Das kam schnell.
Das kam wirklich schnell und überraschend, ja.
Okay.
Der Ork wiederum hat ein Schwert gefunden, was eigentlich zum Üben da ist und versucht damit so Marmorstatuen klein zu schlagen.
Ja.
Und als dann die Tochter ihn darauf aufmerksam macht und sagt, hey, guck mal, ja, das ist theoretisch ein Schwert, aber praktisch nicht. Sagt er, ja komm, wir besorgen Schleifstein. Ich brauche irgendwas, um mich zu verteidigen.
Das ist ein Übungsschwert. Das Ding ist Schrumpf. Ja, perfekt, dafür hält's. Nehme ich.
Ja, genau, genau. Genau, aber dafür ist es aus Eisen. Mhm. Danach wird klar, über verschiedene Gelehrte und was man so findet und lesen kann, von dem, was sie eingesammelt haben, dass der Bruder scheinbar Sarkophage gefunden hat,
mhm.
die er geöffnet hat.
Richtig.
Unten, irgendwo tief in der Erde.
Ja. 33 Stück.
Genau, 33 Stück. Ja, wir sehen dann auch die Affen, die mittlerweile die Stadtmauern erklommen haben. Die sind halt drüber geklettert und quasi diese Stadt durchsuchen. Ja. Und der Ork kommt dann mit dazu in die Spekulation, was da draußen los ist. Der gibt noch einen zum Besten, dass es unter den Orks so eine Gruselgeschichte gab über einen Affengott, der immer dafür verantwortlich ist, wenn Kinder verschwinden. Und eigentlich geht es in der ganzen Unterhaltung darum, dass sie zwar diese Affen gesehen haben, aber keiner kann so richtig erklären, woher die kommen. Sie vor dem Ork aber auch Angst haben, weil der Ork ähnliche Zeichen hat wie die Affen.
Ja.
Also diese Zeichnungen auf der Haut sehen so ähnlich aus wie so Zeichnungen der Affen auf der Haut. Und zwischendurch wollen einige Menschen wollen rausgehen, sie wollen quasi die Stadt plündern gehen. Dafür sind sie eigentlich mit nach Aspen gekommen, die Überreste, die noch da sind, zu plündern. Der Ork macht ihnen aber klar, dass niemand das Gebäude verlassen wird und damit auch nicht eröffnen wird den Affen, wo sie sind.
Er erkennt auch eigentlich die Absicht von der Söldnerbande, ne? Die haben gesagt, ey, ist genug, wir machen uns jetzt dünne, ihr könnt machen, was ihr wollt, bei. Und da erkennt er halt so, nix, ihr bleibt schön hier, weil ihr wollt wahrscheinlich mit unseren Pferden weg, die auch unsere Rettungsmöglichkeit sind.
Genau, genau. Ja. Gegenüber befindet sich die Bibliothek und der Finanzier, der seinen Bruder sucht, sagt, wahrscheinlich ist da aber die Lösung zu finden zu unserem Problem. Deswegen schleicht er sich irgendwann bei Nacht und Nebel darüber, wird aber natürlich von den Affen entdeckt und macht und verrät damit eigentlich alle.
Oh damn.
In dem Moment ist das, wo alles komplett eskaliert. Nicht nur wollen jetzt die Söldner halt auch raus, weil sie sind nicht die Ersten, auch brechen jetzt die Affen quasi da ein und ihr Versteck ist nichts mehr wert. Und das ist die Chance, wo Grimm es zumindest schafft, die Hand eines der Affen abzuschlagen.
Da hat jetzt Wünsche frei. Er hat eine Affenhand.
Ja, stimmt. Dann hat man Wünsche frei, ne? Er hat eine sehr große Affenhand. Er darf sich einfach sehr Großes wünschen.
Schön.
Genau. Also es gibt jetzt diesen einarmigen Affen. Diverse Leute versuchen zu fliehen. Und in dieser ganzen Flucht, und das ist, töten die Söldner noch einen der Menschen.
Ja.
Und sind damit jetzt komplett eigentlich für sich frei. Also das ist das, was in dem Moment passiert. Die Söldner drehen jetzt auch komplett am Rad. Und wir haben jetzt eigentlich drei Parteien, die hier unterwegs sind. Das eine ist der Ork mit der Tochter und ein paar anderen. Wir haben diese Söldner, die in der Stadt rumlaufen und die Affen.
Super.
Kann man so oder so sehen. Die Affen suchen natürlich alle. Die Tochter sammelt den Ork ein, denn die haben sich einen Keller gesucht, wo sie sich wieder verstecken können. Mit dazu gehört die Solei, der Joach gehört mit dazu und sind am Ende so ein bisschen die letzten Überlebenden. Wir erfahren dann auch, was Grimm passiert ist in der Rückschau. Grimm ist als junger Ork ausgebildet worden und wurde dann einem Ritual unterzogen, wo ihm diese Male gezeichnet wurden. Mhm. Und die meisten Orks haben dieses Ritual nicht überlebt. Er hat es aber überlebt und hat seitdem die Fähigkeit, sobald die Dämmerung da ist, dass seine Wunden geheilt werden. Und das erklärt auch, wir haben vorher immer so Eindrücke bekommen, dass er müde ist, kaputt ist, sich als viel zu alt fühlt für das, was er macht. Aber er kann halt nicht normal sterben,
ja,
weil er an Wunden nicht stirbt, sobald die Dämmerung kommt. Man müsste ihm wahrscheinlich wirklich den Kopf abschlagen. Wissen wir aber nicht. Kann man drüber spekulieren.
Ja.
Wir wissen es nicht.
Jedenfalls hat er diese Macht. Und das ist schon eine Menge Werk, das macht ihn zu einem sehr unfassbar guten Krieger.
Genau. Und dieser unfassbar gute Krieger wurde dann auch der Hauptmann für diesen Magier in dem Weißen Turm. Mhm. Oder diesen Meister. Er ist immer Meister. Man weiß nicht, was er ist. Meister. Der Meister des Weißen Turms. Und hat auch für ihn Schlachten geschlagen. Und in einer der Schlachten wurde er halt irgendwann mal gefangen genommen. Und die Nation, gegen die gekämpft haben, oder Stamm, oder man weiß es, glaube ich, gar nicht mehr so genau, gegen die andere Armee, die hatten auch eine Art Magier dabei. Und der wollte unbedingt kopieren, was der Magier aus dem Turm geschaffen hatte, und hat dafür Grimm immer gequält. Er hat ihn tagsüber gequält und sich in der Dämmerung den Heilungsprozess angeguckt.
Dies waren mehrere Könige vom Archipel, die haben wir schon mal gehört. Sowas, die haben sich gegen den Magier verbündet.
Ja, so.
Und die waren dann so in der Unterzahl, dass sie wirklich regelrecht übermannt wurden. Genau, der Meister hat sich zurückgezogen und hat die Orks geopfert, seine eigenen Götzlinge, sag ich mal.
Genau.
Und während er jetzt halt gefangen genommen wurde, haben andere, genau, Magier versucht, das Geheimnis aus dem Orken rauszukriegen.
Genau, haben sie aber nicht, er konnte am Ende fliehen und jetzt ist er quasi da, um sich zu rächen. Für die Jahre, dass er geopfert wurde und für die Jahre, dass er sich da durchquälen musste.
Die Rache an seinem eigenen Meister.
Und da wird dann auch klar, wie lange warst du in Gefangenschaft? Ich weiß es nicht. Zu lange. 30 Jahre, vielleicht 20. Man weiß es nicht. Genau. Die verbringen dann die Zeit in diesem Keller und es ist aber ganz schnell klar, ja, das bringt ja nichts. Also die Affen sind da draußen, wir sind hier drin, irgendwann müssen wir hier raus. Und eigentlich müssten wir jetzt versuchen zu fliehen. Und das versuchen sie dann auch und bei dieser Flucht stirbt dann Solei. Die Halbelfin, die schon so alt ist, in einem Pfeilhagel.
Hinterhalt.
Genau, kompletter Hinterhalt. Sie wird quasi geopfert, dafür ziehen sie dann die Aufmerksamkeit auch der Affen auf sich. Auch die Aufmerksamkeit des einhändigen Affen.
Ja.
Der scheint nämlich hinter dem Ork her zu sein und der Ork weiß jetzt auch, was er machen muss, denn wenn die Zeichen der Affen dieselben sind wie bei ihm, und er schon so weit im Norden ist und er ist für Rache da, will er sich jetzt auch rächen. Und er ist sich sicher, er kann die Aufmerksamkeit von den anderen weglocken, wenn er die Affen quasi rauslockt aus der Stadt.
Liegt ja auch nahe, dass die Handschrift seines Meisters da ist.
Exakt. Und er verabschiedet sich dann unter Tränen auch von der Menschentochter, für die er doch einigen Respekt entwickelt hat.
Mhm.
Und lockt den Affen quasi raus aus der Stadt, lockt sie hinter sich her und lässt sich auf den Kampf mit mehreren von den Affen ein. Den einen skalpiert er, bei den anderen springt er hin und her, aber er hat keine große Chance, ehrlicherweise. Die Affen setzen ihm ganz schön zu.
Die setzen ihn schon zu, aber hier wird auch nochmal sein kriegerisches Talent nochmal deutlich. Ne? Er stellt ihn diverse Fallen,
ja.
Weiß sich durchaus zur Wehr zu setzen, bis
der eine kommt.
Richtig.
Bis der eine einarmige, einhändige? Ist der einhändige? Sag mal so, ne?
Ist das der einhändige?
Dachte ich, nee, stimmt gar nicht.
Nee, der wämst dem nämlich eine und dann siehst du.
Und dann sieht man so einen Stein, ne, wo er beide Hände hat.
Mit beiden.
Ja, genau, ein großer Affe ist dabei.
Richtig.
Der ist schon stark.
Ja.
Der ist schon. Nee, stimmt, genau, aber den tötet er trotzdem noch. Aber dann bricht der selber auch zusammen im Schnee.
Richtig.
Und dann kommt der einhändige Affe.
Richtig.
So war das Ganze. Genau, und er scheint ihn zu verfolgen. Aber gleichzeitig erscheint auch ein Ork, den wir schon kennen. Sein alter Ausbilder, Ogur.
Mhm.
Und Ogur sagt, ich wusste ja nicht, dass du noch lebst. Und ne, dann hätten wir dich ja auch mal gerettet. Aber war uns ja alles nicht klar. Und Grimm sagt mir so, ey, ich bin da, um unseren Meister zu töten. Ich bin da, um mich zu rächen. Ich bin nicht da, um weiterzudienen.
Ich kann das nicht zulassen.
Genau, und Ogur will es nicht zulassen. Dann kommt es zu einem kurzen Kampf, den Grimm aber sehr, sehr schnell gewinnt. Also eigentlich dürfte er nicht dazu in der Lage sein, aber er hat so viel dazugelernt und so viele Listen, dass er ziemlich schnell gewinnt. Und vor allen Dingen erbeutet er aber ein Pentagramm von Ogur. Und dieses Pentagramm sorgt dafür, dass ein Medaillon, dass sich die Affen nicht weiter nähern können.
Ja.
Und damit macht er sich auf den Weg zum Turm und der einhändige Affe ist die ganze Zeit ihm quasi auf den Fersen, aber traut sich nicht, nicht näher zu kommen.
Ja, das Pentagramm funktioniert ja bestens.
Genau. Im Turm angekommen ist dann auch der Meister, der quasi wartet und der ihm auch nochmal sagt, hey, mein bestes, gelungenes Experiment der Welt, mein Hauptmann kehrt wieder zurück. Und nach einer kurzen Konversation wird klar, dass der Meister halt diese Sarkophage geöffnet hat und eigentlich versucht hat, die Macht zu absorbieren, die die Affen hatten, die in diesen Sarkophagen waren. Das ist aber nicht so richtig
gut ausgegangen.
Nee, es hat nicht geklappt.
Nee.
Sondern vielmehr hat sich das Ganze umgekehrt.
Eine allergische Reaktion.
Ja, genau. Und seitdem wartet er darauf eigentlich, dass er stirbt.
Ja, er ist sehr schwach, sein Körper ist zerbrochen.
Und er sieht auch nicht gut aus, sind wir ehrlich. Gesund ist anders.
Nee.
Und Grimm macht das, wofür er gekommen ist. Er kürzt den Prozess ab, massiv, indem er ihn enthauptet.
Mhm.
Mit den Händen und einer Kette, wo ein Pentagramm dran ist. Und dann scheint Grimm zumindest zufriedener zu sein als vorher. Und damit ist Grimms Arbeit getan. Er kehrt wieder zurück. Sie verbrennen, also zurück zu Johann?
Johann und Sill.
Ja, genau, Johann und Sill. Die verbrennen noch ein paar Leichen und er bittet die beiden dann darum, er gibt ihnen zum einen die Pentagramme und sagt, hier, damit seid ihr sicher, damit kommt ihr nach Hause. Verbrennt die große Brücke, sobald ihr geht, lasst mich hier zurück im Norden. Eigentlich sollte niemand mehr diesen Norden betreten. Und er und der einhändige Affe bleiben zurück. Und das ist eigentlich das Ende der Geschichte von Grimm.
Was ein Affentheater.
Ja. Wir trinken jetzt was?
Ja.
Und dann reden wir über das Affentheater.
Mag wie das.
Machen wir.
Freunde, gönnt euch was zu trinken. Wir sehen uns gleich.
Weißt du, welche Frage ich schon lange nicht mehr stellen konnte?
Oh Gott. Anthony, wie fandest du denn den Band?
Ja, genau. Dritter Orkband. Grimm.
Grimm.
Im Norden.
Wie fand ich den? Ernüchternd. Ja. Nee. Ja. Wir hatten ja jetzt längere Zeit Pause. Ich habe mich richtig gefreut auf einen orkischen Band.
Ja.
Und Ich habe ein Affentheater gekriegt. es ist, fangen wir erstmal positiv an. Ich mag Grimm. Mhm. Ich mag die Darstellung des Comics. Es ist wirklich grimmig dargestellt, sehr finster dargestellt, sehr brutal dargestellt. Grimm gefällt mir als Ork sehr gut. Er ist nicht nur einfach eine wilde Bestie, die sagt, ich drücke einen Knüppel und hau drauf, sondern er geht mit Taktik, mit Strategie, mit einem kämpferischen, kriegerischen Talent heran. Das gefällt mir. Er hat Secrets, so dieses magische, diese Regenerationsgeschichte.
Wolverine, ja.
Genau, Wolverine. Ich musste tatsächlich so ein bisschen an Warhammer 40k denken. Ne? Da hast du so How to kill your Ork. Ne? Ja. Immer schön enthaupten, weil sonst wächst das alles wieder zu. Hat er hier auch drauf. Mochte ich. Was ich nicht mochte, diese ganze Karawanengeschichte. Ich fand die ganzen anderen Charaktere, hat man da so reingeworfen und die waren teilweise auch so bedeutungslos. Die Dame,
Solai,
die dann auch noch Halbelfenblut irgendwann im Laufe der Geschichte dann hat, was gar nichts zur Sache tut.
Gar nicht. Du lernst sie kennen und dann stirbt sie.
Und dann stirbt sie.
Und zwischendurch ist sie halt eine Halbelfe.
Ja.
Ja, fertig.
Und auch diese Beziehungsgeschichte zwischen ihr und dem zwielichten Typen Johar.
Ja.
Dann dachte ich, okay, wird wohl noch relevant. Aber irgendwie nicht. Ich meine, er am Ende überlebt.
Genau, er und die Tochter überleben halt.
Genau.
Ja.
Und was ich gut fand, was ich cool fand, ist, dass sie ein Setting aus den vorherigen Bänden genommen haben, in dem Fall jetzt Aspen.
Ja.
Ne? Haben wir ja gerade erwähnt gehabt, Blauelfen, die Blauelfen Band 2. Fand ich schön, weil auch die Stadt korrekt wurde wiedergegeben. Habe ich nochmal geprüft, habe mir den Band auch nochmal angeguckt. War gut. Aber ja, diese ganze Karawanenaufmachung fand ich weird. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, dass die Bestien jetzt Gorillas sind im Schneegebiet, weil ich jetzt auch nicht so der Fan bin von Riesengorillas in Panzerplatten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es irgendwas Untotes ist, weil man ja so einen schönen Bezug und die Brücke geschlagen hatte zu dem Blauelfenband und wegen Lazar war jetzt nicht der Fall. Man hatte nämlich erst so spekuliert, vielleicht sind da ja immer noch Untote, wir wissen nicht, was uns erwartet. Dann sind es riesige Gorillas aus 33 riesigen Sarkophagen tief aus dem Eis.
Ja.
Ich meine, dass es wilde Bestien sind, tierischer, animalischer Natur, kann ich mich versöhnen, weil im Weißelfenband hatten wir das ja auch. Ne? Mhm. Nur weil da jetzt Schnee ist, bedeutet das ja nicht, dass da vorher irgendetwas war. Hatten wir auch ja schon mal. So diese Brücke kann an der Stelle ja auch mal so gewesen sein.
Ja.
Wir kennen nicht die tiefe, weite, ursprüngliche Vergangenheit von Aspen selbst. Aber gut, ja, schade. Nee, da fand ich die anderen Orks besser.
Ich kann dir nur zustimmen, bis auf ein paar Punkte. Aber ja, also Grimm ist, finde ich, okay als Charakter.
Mhm.
Ich kann nicht immer alles so ganz nachvollziehen, was der macht. Das fand ich ein bisschen schade.
Mhm.
Ich mochte eigentlich dieses Karawanen-Setting.
Okay.
Es wurde mir aber zerstört durch egale Figuren. Also es ist vollkommen, die hätten auch das große Schiff tut einfach gar nichts zur Sache.
Ja, man wollte so ein bisschen so.
Es sollte cool Fantasy-mäßig aussehen, gefühlt.
Ja, das Ausmaß so ein bisschen besser, also größer gestalten lassen. Ja.
Die brauchten einen Größenvergleich für die Affen.
Ja.
Und da musstest du halt so ein großes Schiff nehmen. Aber das hat leider gar nichts dazu beigetragen und die Figuren waren echt egal. Selbst zu der Tochter, die dann ja irgendwie eine Verbindung zum Ork aufbaut, die war mir egal. Die hat null Charakter für mich gehabt.
Sie war halt einfach neugierig, ne?
Ja, genau. Sie war einfach nur neugierig. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, was ihre Motivation war. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie wirklich eine Verbindung zu ihm aufbaut. Andersrum aber auch nicht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Grimm eine Verbindung zu ihr aufbaut.
Ich hatte so teilweise, ja, ich will jetzt nicht von, also, er hatte ja schon Interesse. Und dann dachte er so, okay, wird das jetzt so eine Vater-Tochter?
Ja.
Vielleicht über den Nenner, weil beide ihre Mutter verloren haben. Ich habe
auch versucht, in dem Band das darüber zu erklären, aber es hat für mich alles nicht gezündet.
Nee, überhaupt nicht. Hat's ja auch nicht.
Das ist null Chemie zwischen den beiden irgendwie. Es passte auch nicht.
Ja.
Also er, der sonst nach Respekt, nach Größe, nach Kriegerschaft geht, hat auch mal Respekt vor dem kleinen Mädchen, weil sie mal einmal Nein sagt, trotzig. Also hat für mich nicht funktioniert.
Ich glaube, dass das, was ihn einfach gecatcht hat, war die Akzeptanz, weil sie ihn so genommen hat, wie er als Ork war.
Ja, aber auch das passt nicht zu ihm. Mir ist sonst alles im Leben egal.
Ja gut, dafür hat er ja auch eigentlich genug alles getötet, sogar seine eigenen Brüder, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also eigentlich ist ihm auch gesellschaftliche Akzeptanz nicht so wichtig. Ich finde die Idee mit den Affen in Panzern finde ich eigentlich cool, aber nicht in dem Setting, das passt für mich nicht.
Mhm.
Und gleichzeitig, also wir sehen ja diese Sarkophage auf dem einen Bild, die sahen nicht so groß aus.
Sahen wir die?
Ja, auf einem so einem Bild sieht man die Sarkophage. Oh. Dachte ich zumindest, dass die das sein sollen.
Ich hatte mich schon gefragt, wo das Größenverhältnis ist oder dass man da auch so, genau, ein bisschen...
Also,
dass man
was
da
für Sarkophage müssen das denn gewesen sein, wo so riesige Affen drin waren, ja, dass jemand denkt, komm, lass die mal aufmachen. Und dann auch noch 33 Stück davon.
Und zu hoffen, dass überall Gold drin ist.
Obwohl, vielleicht reicht der erste und der macht dann alle anderen wach, man weiß es ja nicht.
Ja, gut.
Aber, ja, hier. Zeit 57 oben.
57 oben, dankeschön.
Und da sehen die nicht so groß aus. Das hat mich irritiert.
Mhm. Ich bin jetzt da und gucke.
Oh, hast du das erste Panel?
Oh ja, du hast, ja.
Das sieht ja aus wie menschliche Sarkophage einfach.
Ja.
Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ach so, das soll ein Sarkophage sein. Ich dachte, das wäre ja so ein Blick in den Turm hinein, während er mit seinem Meister debattiert. Aber der sitzt ja auch auf dem Thron. Das passt. Ja, du hast recht.
Ne, ich kannte die Magie, die Sarkophage verschlossen steht darüber.
Aber wer kommt denn bitte darauf, riesige Gorillas in einen Sarkophag zu versiegeln?
Das weiß ich nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Es wird dieser Turm aufgebaut. Es wird dieser Magier aufgebaut. Und damit wird nichts gemacht. Gar nichts. Ich hatte, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht von dem Band, weil mir bei den Orks fehlt mir ein bisschen das Übergreifende.
Mhm.
Also ich glaube, das ist das, was mir fehlt. Ich denke da noch drüber nach, aber seitdem ich es gelesen habe, denke ich drüber nach, bei den Elfen haben wir, ne, jetzt kommen die Blauelfen, jetzt kommen die Waldelfen, wir haben so eine Zugehörigkeit.
Ja.
Bei den Zwergen haben wir die Orden, da haben wir auch eine Zugehörigkeit. Wir haben ein Worldbuilding, ein System, was aufgebaut wird.
Ja.
Bei den Orks wird ja einfach immer nur ein Ork vorgeworfen. Und das fehlte mir. Und jetzt habe ich gedacht, boah, cool, jetzt kommt Worldbuilding dazu. Wir haben Magier in einem Turm, wir haben die Sarkophage, die aufgemacht werden. Ich dachte erst, das aus den Weißelfen wird aufgegriffen, diese riesigen Viecher, die jetzt wieder erwacht sind.
Ja.
Diese Titanen quasi, dass das einer von denen war. Irgendwas, was ein bisschen weitergeht. Und dann wird das aber alles in demselben Band wieder eingedampft.
Ja, ich nenne es jetzt mal Bedürfnis oder dein Anspruch, kann ich nachvollziehen. Aber wir müssen uns da, glaube ich, ein bisschen zurücknehmen, weil im ersten Band wurde ja noch mal ganz deutlich gemacht, das ist ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bonusprojekt. Ne? Weil die gesagt haben, ey,
ja,
ihr habt nach Orks geschrien, wir werden euch Orks geben. Jeder von euch kriegt seinen eigenen Orken mit Namen und Co., aber das spielt alles in seinem eigenen.
Aber mir fehlt ein bisschen das Ork-Worldbuilding.
Okay, das verstehe ich.
Die haben keine Stämme bisher gehabt. Die waren immer alle alleine unterwegs. Das waren immer Einzelgänger.
Ja.
Und ich hatte jetzt gehofft, dass wir zumindest ein anderes, irgendein Setting, in dem er groß geworden ist, irgendwas Größeres bekommen.
So wie bei den Waldelfen.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Verstehe.
Und das haben wir nicht, weil das wurde alles, ne, also dieser Magier, der war ein Magier, also sonst kann es ja fast nicht sein,
ja,
der wurde am Ende einfach umgebracht, der Turm steht da jetzt halt,
leer.
Wird nicht weiter betrieben, die Sarkophage, wer die da hingepackt hat, niemand weiß es, eigentlich ist auch egal, der eine Affe hat ihn gar nicht angefallen, obwohl er kein Pentagramm mehr hatte, irgendwie,
also,
hinterlässt mich das eher ernüchtert.
Ja, ja. Und wir müssen auch nochmal festhalten, wir haben 4 Affen. 3 sind weg.
Ja.
So, wo sind die restlichen? Das sind 33 Sarkophage. Ja gut, das ist die Frage, haben alle über, keine Ahnung, Spekulation.
Wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber ja, irgendwie, der war nicht komplett schlecht. Der hat auch ein paar gute Phasen, der Band. Aber im Großen und Ganzen war dann einer der schwächeren Bände aus der Aran-Reihe, die ich bisher gelesen habe. Yes. Dann muss ich nun mal leider so festhalten.
Ja. Ja, ja.
Auch diese, ja, du hattest es schon, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die wird aufgebaut. Man merkt schon am Anfang, dass da eine gewisse Spannung ist. Und dann merkt man, dass die Figuren irgendwie auch gut geschrieben sind, weil dir von Anfang an klar ist, irgendwas ist zwischen denen.
Ja.
Und dann, ne, dann kommt es auch irgendwann raus. Die haben dieses Unterhaltung und ich dachte, ach cool, vielleicht ist sie ja doch gut und wir erfahren noch richtig viel über sie.
Mhm.
Aber was, dann schlafen die miteinander und danach stirbt sie. Was ist das denn für ein Move?
Ich kann es dir nicht erklären.
Ne?
Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ja, kritisiere ich ebenso. Es ist, weiß ich nicht, ich hatte auch überlegt gehabt, so, oh cool, okay, sie kriegt jetzt richtig Background, okay, da entsteht eine Beziehung.
Ja,
ich hatte eher gedacht, dass er stirbt und sie dann weitermacht.
Genau, weil sie sowieso schon so lange lebt.
Ja.
Und wir irgendwann eine Geschichte mit ihr bekommen, was ihr alles aufgeladen wird über ihr Leben. Weil da wird auch nochmal referenziert auf was anderes, was sie mal gemacht hat. Aber nein, nein, sie stirbt dann halt in einem unnötigen Hinterhalt, wo sie auch nicht hätte sterben müssen, ehrlicherweise.
Ja, am Anfang wird ja, ne, da hat sie halt die Bolzen sitzen und er sagt ja auch noch so, das wird schon.
Vor allem wird es auch gar nicht mehr behandelt.
Nö,
gar nicht. Sie ist dann tot und ihn scheint es auch nicht so richtig zu jucken.
Ja, der muss ja erstmal überleben.
Ja, trotz, also ich habe aber auch nicht das Gefühl, am Ende wird sie ja mitverbrannt quasi,
ja,
dass es ihm leid tut oder so, sondern die verabschieden sich dann und dann war's das.
Naja, so ist das halt. Die hatten sich vorher ja gestritten. Er hat sich ja auch wohl wissentlich von ihr distanziert, ne?
Ja.
Ja, du, das, ja, es ist wirklich holprig.
Ja, finde ich auch. Auf der anderen Seite finde ich wieder cool, wir haben Einblicke in die Magie bekommen, wo wir nur seltene Einblicke bekommen.
Ja.
Also auf der einen Seite dieser Magier in dem weißen Turm, der schwarze Magier im weißen Turm.
Ja.
Der scheinbar eine Art Nekromantie auch betreibt.
Ein gewisses Maß an mächtiger Nekromantie, die er aber auch in Form von Tätowierung festhalten kann.
Ja.
Ja, diese Art der Magie kenne ich so ein bisschen aus D&D. Da gibt es die sogenannte Runenmagie, die halt eintätowiert wird. Da hat man auch so mal eine gewisse Fähigkeiten, je nachdem, was du eben nutzt. Ne Quatsch, das war der bei den Barbaren, ne, die haben Tätowierung, ja.
Okay.
Das ist auch schon cool gemacht. Ne, das hat mir gefallen, hat auch gut zu einem Orken gepasst.
Ja, ja, hat auch diese Fähigkeit halt, dann irgendwie zu heilen.
Ja.
Und im Alter immer mehr das Bedürfnis auch zu haben, nicht mehr kämpfen zu müssen.
Ich hätte mir so ein bisschen, weil man so ein Nekromantie-Flair empfindet, dass es dass es was kostet, irgendwie ein Teil von sich selbst, keine Ahnung, oder, weil es ist so.
Das wäre wieder geschickt gewesen, ne?
Ja, weil es halt dann mehr mit Nekromantien, und er ist dann wirklich eine düstere Gestalt, aber ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Nekromanten, die sagen, hier, Regeneration und Heilzauber. Nein.
Nee, genau.
Ich meine, es passt im Zyklus des Todes, ne, so Wiederaufbau oder falsches Leben vielleicht, aber das war halt, naja.
Ja, es. Ja, aber ich fand es cool, diesen Einblick zu haben, dass es halt diese Magier gibt.
Das auf jeden Fall, das war cool.
Ja.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, ist sein Ausbilder, sein Meister, man weiß nicht so richtig, der müsste eigentlich noch viel älter sein.
Ogur, ja.
Ja, weil während er klein ist, ist der ja schon quasi erwachsen.
Riesig.
Und er ist immer noch da, der sieht aber nicht halb so alt aus wie er, als sie aufeinandertreffen.
Ja gut, er war jetzt aber auch keine 30 Jahre im Bau und wurde die ganze Zeit jeden Tag gequält, ne?
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, irgendwie hätte ich erwartet, dass man sieht, dass er halt noch älter sein müsste.
Gut, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen.
Ja, also gefühlt sind viele der Sachen, die ich sonst mag am Aran-Universum, haben hier nicht so richtig funktioniert. So eine gewisse Konsistenz halt, die nicht so richtig.
Ja, es war auch für meinen Geschmack teilweise echt textlastig. Ich habe es sehr genossen, wenn es um Grimm ging, um seine Gedanken, wenn er dir bei der Karawane, das war mir da manchmal zu komplex, weil es zu viele Charaktere auf einmal auch gesprochen haben.
Und weil aber auch das Gesprochene egal war.
Ja.
Wir haben es ja eben an der Handlungszusammenfassung gemacht, wir haben die Seiten quasi nur übersprungen, weil sie auch nichts zur Handlung beitragen.
Ja.
Weil der Kern immer so leicht zusammenzufassen war, die unterhalten sich nur darüber, dass sie eigentlich die Karawane überfallen wollen.
Jetzt eine Frage an dich, weil ich die Frage nicht beantworten möchte. Ich weiß, wie meine Meinung dazu steht. Wie fandest du den Showdown, dass auf einmal Grimm sagt, okay, ich regel das mit den Affen, ich gehe nach draußen und schwuppdiwupp waren es auf einmal drei Affen weniger?
Das war cool.
Fand ich auch gut, okay.
Das war so ein Punkt, wo ich so, ja, da habt ihr ausgespielt, er erzählt mir die ganze Zeit, er ist der große Krieger,
ja.
Jetzt zeigt es mir doch auch mal.
Ja.
Und zwar nicht, weil der einem Menschen eine Nase bricht, sondern beweist nochmal richtig und vor allem, wie er diese Knochen auch nutzt,
ja.
Um den einen Affen aufzuspießen, sind halt schon coole Bilder.
Das ist wirklich, also wie gesagt, sehr düster gezeichnet, sehr brutal gezeichnet. Man sieht häufig
auch wieder richtig gut, ne? Also das,
ja.
Qualitativ sehen die Aran-Sachen halt alle echt gut aus.
Ja, das ist...
Und das macht dann Spaß. Das ist eine der Sequenzen, die dann Spaß machen.
Mhm.
Wenn du den Ork siehst, wie er diese Riesenaffen irgendwie umbringt.
Und das Schöne ist ja, er rezitiert immer so eine Kriegslektüre, die er auswendig gelernt hat.
Von so einem Elfen geschrieben, ne?
Ja, eigentlich genau.
Die Kunst des Krieges in Aran-Welt.
Ja.
Ja. Ansonsten, Aspen war cool, da hast du absolut recht.
Hm?
Also auch die Gebäude wieder zu sehen, genau die zu nutzen, die vorher schon mal da waren. Das hat irgendwie was, genau das sind die Elemente, die es halt dann doch zu einer Welt machen.
Ja.
Und auch die Idee, diesen Spalt wieder aufzugreifen, zu sagen, das hat neue Bodenschätze hervorgebracht. Jetzt kommt man an Dinge dran, wo man vorher nicht dran gekommen ist. Kauf ich.
Ja.
Nehme ich so, super. Gib mir ein Zwergenband, wie die versuchen, da eine Mine zu bauen. Fressig.
Ja.
Nehme ich sofort mit. Aber auf den Aspekt wird hier gar nicht weiter eingegangen.
Nee. Man redet so ein bisschen passiv über irgendeinen Blauelf, ne, der da jetzt diesen Riss gemacht hat. Und ich meine, du und ich, wir sind ja jetzt die Urgesteine.
Wir wissen es ja.
Wir waren da. Und dann denke ich auch mal, ach ja, damals, Lanavin. Ach, wie schön.
Ja, vor über einem Jahr, als wir angefangen sind. Ja. Die Heilungskraft, ich finde, da wird auch ein bisschen zu wenig mitgemacht von ihm.
Ich fand's gut, dass diese Heilungskraft immer sehr temporär getimt ist, immer zum Sonnenuntergang.
Das fand ich auch cool, eine schöne Einschränkung.
Ja, weil ich immer so dachte, was mir halt nicht so gefällt, ist so dieses Wolverine-mäßige, der kann es jederzeit, es sei denn, er ist am Ende seiner,
ja.
Egal, wir wollen jetzt niemanden spoilern. Und das ist wirklich so eine Einschränkung, weil dass man halt sieht, okay, er ist zwar ein richtig guter Krieger und er hat wirklich Chancen und Vorteile, aber das bedeutet nicht, dass er unverwundbar ist.
Ja, genau. Man hätte aus meiner Sicht halt mehr daraus machen können, was das für ihn bedeutet als Ork. Also er leidet ja schon darunter, das sagt er ja auch, dass er müde wird im inneren Dialog. Aber ich finde, das hätte der bessere Plot für so ein Band sein können.
Ja.
Ne, dass er heilig den Tod sucht und dass er das eigentlich will.
Ja.
Das aber selber nicht übers Herz bekommt, weil er auch ein Ork ist, für den dazugehört, in der Schlacht zu sterben oder dass jemand anders ihn umbringt.
Ja.
Für den selbst. Das hätte ich den viel spannenderen Plot gefunden. Ich verstehe, der ist nicht so spektakulär, der ist nicht so groß. Da könnte man wahrscheinlich weniger machen. Aber die Aspekte zumindest mehr herauszuarbeiten, das muss ja nicht der Hauptaspekt sein.
Mhm.
Aber der wird hier nur in drei Sätzen erwähnt und den fand ich aber spannend. Da hätte ich gerne mehr zugesehen.
Tja. It is what it is.
It is what it is. Hast du noch etwas, was du hinzufügen möchtest zu diesem Band?
Eigentlich nicht. Außer der letzte große Moment, wo er sich von der Kurzen verabschiedet und er dann doch noch sein Geheimnis, was heißt sein Geheimnis, aber offenbart, wie das Verhältnis zu seiner Mutter ist.
Ah ja, das stimmt. Das war ein schöner Aspekt sogar.
Ja.
Denn da kriegen wir ein bisschen Einblick in die Welt der Orks.
Ja.
Erzähl du ruhig.
Genau, auch in der Kultur. Also er erzählt der Kurzen halt im Prinzip, was er dann auch schon ahnt und wusste. Die Mutter hat ihn absichtlich im Wald ausgesetzt, weil in orkischer Kultur, wenn du einen Sohn gebärst und dessen Vater verstorben ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Männchen sich der Frau annimmt, ist sehr gering, solange der Sohn halt stirbt, weil keiner dazu bereit ist.
Genau.
Das war ein Problem. Die Frau musste überleben, weil sie ja auch noch eine Tochter hatte, um die sie sich kümmern musste. Also hat sie den Jungen ausgesetzt.
So ist es wohl.
So ist das wohl.
Ja, damit haben wir einen Ork-Band besprochen, den wir eher beide so finden.
Aber auch den muss es geben.
Auch den muss es irgendwo geben, genau. Umso besser sind alle anderen.
Richtig.
Und weil wir uns ja an die Veröffentlichungsreihenfolge von Splitter halten.
Nein, ich will jetzt Pech lesen.
Das ist noch lange hin, das wäre sowieso erst der 5., nicht der 4. Oh. Unterbrechen wir aber für Elfen 21 den neuen Blauelfenband. Vielleicht beruhigt dich das ja ein bisschen.
Okay, ich lasse mich Boah, Alter, dieses Titelbild.
Wiedergeburt heißt der. Auf dem Titelbild sehen wir im Hintergrund ein großes Schiff, was ja schon mal zu den Blauelfen passt, die ja hauptsächlich auf dem Wasser unterwegs sind.
Ja, ja.
Wir sehen einen Ork mit einem Schild und einem Schwert in der Hand.
Mhm.
Davor steht eine Blauelfe in Rüstung. Lana Wind? Fragezeichen.
Fragezeichen.
Und davor knien zwei Schwarzelfen.
Die wir vermutlich kennen.
Die wir wahrscheinlich kennen.
Ja.
Ein typisches Aran-Cover, das unglaublich gut aussieht.
Mhm.
In das ich aber ehrlicherweise noch nicht so viel reininterpretieren kann.
Ich bin gerade am Überlegen. Lana Wynn, Fragezeichen. Die beiden Dunkelelfen kennen wir ebenfalls. Bei dem Orken, die Klinge da, bei seinem Schwert da. Da dämmert es mir.
Ist das der Ork, den wir aus dem ersten Band?
Ja.
Das könnte er sein, oder?
Das könnte er sein. Wie hieß?
Könnte er sein Turuk.
Turuk, genau.
Das könnte Turuk sein. Ich mache nochmal Turuk auf.
Oh.
Ja, die Frisur ist ein bisschen anders, aber das heißt ja erstmal nichts.
Ja, wobei Turuk war ja ein Halborg, ne? Der ja
Turuk
auch,
war ein Halborg.
Genau, weil Ork und Elf. Ja.
Ja.
Aber das Schwert verrät so ein bisschen.
Das Schwert könnte es sein. Wir werden es rausfinden beim nächsten Mal. Und ich sehe schon, du bist ein bisschen beruhigt. Auch wenn es noch nicht Pech ist, geht es dann in der Welt der Elfen weiter.
Genau, es geht in der Welt der Elfen. Und ich habe ja trotzdem Orken.
Ja, und du hast trotzdem einen Orken. Und wir haben auch die Schwarzelfen, die wir aus dem letzten Halbelfenband kennen.
Blauelfenband.
Blauelfenband.
Weil das.
Genau, die beiden ehemaligen Rotelfen.
Richtig.
Denn wenn wir uns zurückerinnern, ach, das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal erinnern wir uns in Ruhe zurück
und
gucken dann nach vorne, wo es jetzt mit den Blauelfen weitergeht.
Jetzt standen wir kurz vor der Diskussion, wie viele Hörer sich jetzt wohl dachten, nein, erzählt weiter, aber das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.